Berlin wählt. Die Radio 3-Reihe zur Berlinwahl.
Genau, Berlin wählt am 20. September, da wird das Abgeordnetenhaus gewählt und das wird nach der Wahl wahrscheinlich doch ziemlich anders aussehen als bislang. Über die wichtigsten Fragen und Debatten rund um diese Wahl sprechen wir hier auf Radio 3 in den kommenden Wochen, immer montags an dieser Stelle um 10 nach 9. Heute starten wir mit dieser fundamentalen Neuerung im Wahlrecht, die es dieses Jahr geben wird. Bei dieser Abgeordnetenhauswahl nämlich dürfen zum ersten Mal 16- und 17-Jährige wählen. Das findet diese 16-jährige Schülerin schon mal gut.
Also ich finde es gut, dass man halt die Jugend mit einbezieht, weil die Jugend hat momentan viel zu sagen für ihre eigene Zukunft. Weil ich finde es nicht okay, dass jetzt ältere Leute über unsere Zukunft entscheiden.
Ich spreche jetzt mit dem Berliner Politikwissenschaftler Thorsten Faas hier auf Radio 3. Guten Morgen, Herr Faas.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Warum sollten Menschen schon ab 16 wählen dürfen? Warum ist es so schwierig, das einzuführen?
Ja, erstmal ist das natürlich eine umstrittene Frage. Man kann 16, man kann 18, wenn wir ins Ausland schauen, haben wir manchmal auch 17. Also es gibt keine natürliche Wahlaltersgrenze. Aber wir sehen doch, dass der Trend nach unten geht. Wir haben es bei der Europawahl gesehen. Wir sehen es in vielen anderen Bundesländern. Auch in Berlin bei der BVV-Wahl oder den BVV-Wahlen haben wir es ja schon länger. Warum ist es so schwierig? Weil nicht alle Parteien dafür sind und am Ende eben Mehrheiten gebraucht werden. Die waren jetzt da und deswegen ist es jetzt eingeführt worden.
In Brandenburg gibt es die Landtagswahl schon ab 16, schon seit 2011. Und Sie haben dazu eine Studie durchgeführt. Was für Erfahrungen wurden dort gemacht?
In der Tat, das ist durchaus bemerkenswert, weil wir sehen konnten, dass zwischen 16, 17, 18, 19, 20-Jährigen eigentlich wenig Unterschiede bestehen, was das politische Interesse betrifft, was das politische Wissen betrifft. Also, dass da ein riesiger Sprung zu beobachten ist, wenn Leute das 18. Lebensjahr erreichen, das konnten wir nicht bestätigen. Im Gegenteil, es war teilweise ganz spannend zu sehen, dass 16-, 17-Jährige sogar häufiger an Wahlen teilnehmen als dann 18-, 19-, 20-Jährige. Das hat was mit Schule zu tun, das hat auch was damit zu tun, dass die Eltern einen vielleicht einfach mitnehmen. Also das sogar eher ein Grund, der eher für die Absenkung dieses Wahlalters spricht, dass die Wahlbeteiligung höher liegt als in der nächstälteren Gruppe.
Wie gut sind denn die jüngeren Wähler auf die Wahl vorbereitet gewesen dort?
Ja, nochmal, wir konnten da keine großen Unterschiede erkennen, was politisches Wissen betrifft, ob man den Ministerpräsidenten kennt. Das war durchaus durchschnittlich, möchte ich sagen. Natürlich ist da Luft nach oben, kann man sagen, aber das sehen wir ehrlicherweise in allen Altersgruppen, dass das politische Wissen jetzt nicht unbedingt flächendeckend sehr, sehr hoch ist. Der Faktor Schule ist da durchaus auch ein wichtiger Punkt, weil man eben junge Menschen dort auch gezielter auf das Wählen vorbereiten kann. Es gibt ja schon länger die U18, U16-Wahlen, die solche Simulationen rund um Wahlen bieten. Also insofern, das ist durchaus ein Umfeld, das auch förderlich sein kann, um Menschen auf das Wählen vorzubereiten.
Sprechen wir mal über Zahlen. Wie viele neue Wählerinnen und Wähler kommen denn in Berlin durch die Absenkung des Wahlalters überhaupt dazu?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil der auch so ein bisschen zeigt, dass jetzt hier keine Revolution bevorsteht. Das sind rund 50.000. Wir sprechen von 2,5 Millionen Wahlberechtigten insgesamt. Also so 2% Wahlberechtigte kommen dazu. Das kann wichtig sein, keine Frage. Wir haben das in Baden-Württemberg erlebt in diesem Jahr, wo die Wahl sehr, sehr knapp war, wo die 16-, 17-Jährigen so durchaus dann ein ausschlaggebendes Momentum am Ende waren. Aber insgesamt, wir dürfen ja auch den demografischen Wandel nicht ganz vergessen, ist es eine sehr moderate Erweiterung des Kreises der Wahlberechtigten. Also insofern alleine da so betrachtet, wird die Welt sich nicht fundamental verändern an der Stelle.
Was ist denn über diese WählerInnengruppe der 16-, 17-Jährigen, dieser 50.000, die da dazukommen, eigentlich bekannt? Ich vermute mal, die sind sehr heterogen, was Bildung und Stadtteile und so weiter angeht.
Absolut, absolut. Wir sprechen ja oft davon, dass das eine Gen Z oder so sei. Das sind aber eigentlich falsche Bilder, weil die so ein Bild erzeugen, als sei das eine sehr homogene Gruppe. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wir sehen das auch im Wahlverhalten. Das Wahlverhalten ist sehr, sehr verschieden. Es werden in dieser Gruppe eigentlich sehr viele verschiedene, mitunter auch kleine Parteien gewählt, was wir bei älteren Wählerinnen und Wählergruppen so nicht sehen, wo die klassischen Volksparteien noch sehr, sehr stark dominieren. Also das ist wirklich eine bunte, junge Truppe, wenn man so will, die dazukommt. Und auch das muss ja nicht schlecht sein, wenn so ein wenig Erneuerung auch in die Parteienlandschaft so hinzukommt.
Lange hat ja gegolten, junge WählerInnen wählen vor allem links-grün. Und dann haben Umfragen gezeigt, dass Jugendliche sehr oft konservativ oder sogar rechts wählen. Hören wir hier nochmal kurz die Stimme dieser 16-jährigen Schülerin.
Zum Beispiel in meiner Schule haben wir so einen Test gemacht und dann haben so 40% unserer Schule für die AfD einfach gewählt. Und viele waren nicht damit einverstanden, die Lehrer waren auch geschockt.
Ja, das sagt diese 16-jährige Schülerin. Herr Faas, was meinen Sie, was ist denn wohl von den Berliner Jugendlichen zu erwarten? Wie unterscheiden sich die zum Beispiel, die Neuwähler in Berlin, von denen in Mecklenburg-Vorpommern, wo in diesem Jahr ja auch Landtagswahl ist?
Ja, der ländliche oder der räumliche Kontext ist durchaus ein wichtiger Faktor. Die AfD ist insbesondere dort stark, wo es eher in Richtung ländliche Räume geht. Aber wir sehen auch, dass es große Geschlechterunterschiede in dieser Gruppe junger Wählerinnen und Wähler gibt. Das, was die Schülerin gerade angesprochen hat, starkes Wahlverhalten zugunsten der AfD, sehen wir vor allem auch bei männlichen jungen Menschen, während junge Frauen etwa bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr oder auch bei der Europawahl sehr stark die Linke gewählt haben. Wenn man dann ein bisschen tiefer reinbohrt, sieht man, dass das auch Parteien sind, die jungen Menschen sehr stark auf Social Media beobachten, die dort sehr präsent sind. Also auch das ist sicher nochmal etwas, was man anschauen muss. Was bekommen junge Menschen überhaupt mit? Was sehen sie überhaupt? Und das sind in sozialen Netzwerken bei den Wahlen der jungen Vergangenheit wirklich sehr stark Linke und AfD gewesen. Und offenkundig hat sich dann das auch in entsprechendes Wahlverhalten zugunsten dieser Parteien übersetzen.
Ein Thema ist ja auch, welche Themen die überhaupt mitbringen. Wir haben das vorhin von dieser 16-jährigen Schülerin schon gehört. Sie sagte, ihr geht es um die Mieten zum Beispiel oder auch um die Schulbildung natürlich. Gibt es denn spezifische Themen, die diese 16- und 17-Jährigen in Berlin in den Wahlkampf vielleicht einbringen könnten, die noch dazukommen, die neu sind?
Ja, natürlich bringen sie neue Erfahrungen mit. Wenn ich gerade Social Media erwähnt habe, dann ist das ja auch schon ein Punkt, wo man merkt, da sind die Lebensrealitäten einfach völlig andere. Und auch deswegen ist es wichtig, dass diese Perspektiven von Seiten der Wählerinnen und Wähler, aber ehrlicherweise auch dann durch junge Abgeordnete in der Politik reflektiert werden. Aber auch mit Blick auf Themen muss man sagen, das ist eine große Vielfalt, die wir dort sehen. Es ist nicht so, dass junge Menschen automatisch eher linke, progressive Positionen vertreten. Die gibt es auch. Aber auch dort gibt es durchaus andere rechte Positionen, also auch da eher Vielfalt, die wir beobachten können. Es wäre falsch zu sagen, es gibt das Wahlverhalten aufgrund der Themen junger Menschen. Das wäre ein falsches Bild dieser jungen, vielfältigen Generation.
Herr Faas, was meinen Sie, sollte die Absenkung des Wahlalters auf 16 auch für die Bundestagswahl gelten?
Ja, da gibt es erstmal keine Mehrheiten für. Das ist ja ein wichtiger Punkt, um den Weg dorthin zu begleiten. Aktuell haben wir natürlich einen interessanten Flickenteppich. Wir hatten, wenn wir zurückrücken, die Europawahl 2024 mit Wahlalter 16. Da hat man also junge Menschen an das Wählen herangeführt. Dann war die vorgezogene Bundestagswahl im Februar 25. Da blieben dann viele dieser Erstwählerinnen der Europawahl plötzlich außen vor. Also auch das muss man sehen, dass diese unterschiedlichen Wahlaltersgrenzen, 16 hier, 18 da, durchaus auch so seltsame, aus meiner Sicht zumindest seltsame Muster produzieren, dass man sagt, hier darfst du nicht. Also ich würde mal sagen, es gibt gute Gründe für 16 oder 18 und da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Es fällt mir ein bisschen schwer zu sehen, warum diese unterschiedlichen Grenzen etwas Positives sein sollen. Also ein einheitliches Wahlalter wäre aus meiner Sicht schon etwas Erstrebenswertes.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin auf RBB auf Radio 3. Am 20. September dürfen in Berlin zum ersten Mal auch schon die 16- und 17-Jährigen bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus abstimmen. Und auch dieses Gespräch finden Sie gleich auf Radio 3 im Netz und unsere neue Reihe hier von Radio 3 zur Wahl ab jetzt immer montags 10 nach 9.